Ja, unsere Zukunft ist offen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts 5 nach 12. Ich freue mich, einen neuen Gast hier begrüßen zu dürfen. Du regst ja selber Unternehmer und Follower an, mit Mut und Optimismus proaktiv in die Zukunft zu steuern. Passt also perfekt zu dem Podcast von 5 nach 12. Herzlich willkommen, lieber Tristan Horks.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Tristan, ich fange mal mit nicht so positiven an. April, okay. 26 Grad, 15 Grad über Durchschnitt. Ich glaube, das passt zu der aktuellen Studie. Hitzewellen kommen öfter, dauern länger, verlaufen langsamer und viele befürchten verheerende Auswirkungen für die Natur und für die Gesellschaft. Besonders in den höheren Breiten, also sprich, wo wir uns hier gerade in Berlin letztendlich befinden. Ja, also sieht dann doch wirklich sehr düster aus für die Zukunft, oder?
Naja, ich glaube, es ist schon mal wichtig, dass man zwischen Klima und Wetter unterscheidet. Ja, weil das Problem, das wir kriegen, wenn wir jetzt sagen, ach ja, wie schrecklich, es ist so warm, der Großteil der Leute wird sagen, schön, die Sonne scheint, ich kann rausgehen. Also dann ist das Bedrohungsszenario eigentlich weg momentan. Und die paar Schlagzeilen, da wir ja alle schon so desensibilisiert sind, was Weltuntergänge angeht, sind ja auch so Sachen wie die Ahrtal-Katastrophe. Ja. Das war tragisch, das war schlimm. Aber den meisten Leuten ist es irgendwie dann wieder relativ schnell wieder verschwunden, weil die nächste Schlagzeile kommt und sie erschlägt. Also ich glaube, wir müssen da wirklich darauf achten, dass wir einerseits die Gefahr in der Klimaebene anerkennen und nicht in der individuellen Wetterebene. Und das braucht natürlich auch eine Menge Auseinandersetzung mit dem Thema.
Okay, ja, das stimmt allerdings. So, jetzt aber, du sagst ja selbst, du guckst optimistisch in die Zukunft. Mhm. Ne? So, man schreibt über dich mit kritischem Optimismus, nein, was nein, das bedeutet, kannst du ja aufklären sozusagen. Und humorvoll definitiv, aber sozusagen, wo finde ich denn den Optimismus für dich in die Zukunft?
Ich bin jetzt sogar umgestiegen. Ich schreibe jetzt über wütenden Optimismus.
Wütenden
Optimismus. Weil mir gehen, also es ist momentan so einfach, so ein regressiver Pessimist zu sein. Siehe jede deutsche Talkshow. Es ist so einfach. Es ist so dankbar. Ist auch ein bisschen zu einfach, würde ich sagen. Aber das macht momentan einfach endlos die Runden. Und jetzt wird der Weltuntergang langsam zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und man übersieht das zum Beispiel gerade beim Thema Klima. Ja, in Fragen von erneuerbarer Energie, Elektroautos, Solarausbau, Wasserkraft kommen wir gerade in die exponentielle Entwicklung rein. Das ist der geilste Punkt eigentlich. Jetzt zündet es gerade. Aber das kriegt niemand mit. Und wütender Optimismus vor allem auch deswegen, weil man muss, glaube ich, diesem regressiven Pessimismus auch mit ein bisschen Emotionen begegnen, weil sonst geht man unter. Ja? Die naiven Optimisten, die gibt es ja viele, ja, so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, die haben jetzt auch keine Chance mehr. Und was mich so nervt ist, Pessimisten verwenden andere Menschen irgendwie so als Mülleimer. Ja? Die werden ihren eigenen Dreck los, aber niemand anderes hat wirklich was davon. Ja? Und deswegen versuche ich dagegen endlich eine Methode zu finden, dass ich die auch, so ehrlich sage ich es auch, rhetorisch in den Talkshows auch mal besiegen kann, ja? Weil die haben es momentan einfach zu einfach.
Das stimmt, die kommen auf großen Nährboden, aber wir wissen ja alle, Optimisten leben länger, also deswegen.
Immerhin, immerhin.
Bis jetzt hat es bei mir funktioniert, du bist noch nicht so weit, aber ich werde den so weiterverfolgen. Aber lass uns einen Schritt zurückgehen. Wo steht denn unsere Gesellschaft deiner Meinung nach zum Thema Nachhaltigkeit?
Also ich sehe das ja vor allem aus der wirtschaftlichen Perspektive, weil da bin ich viel unterwegs und ich analysiere ja auch vor allem Generationen und versuche das für Unternehmen so zu übersetzen, dass sie mit umgehen können. Und aus meiner Erfahrung momentan reden zwar alle drüber, aber eigentlich ist den Leuten das Thema mittlerweile egal geworden. Auch ich muss ehrlich sagen, den Begriff Nachhaltigkeit, das kann ich nicht mehr hören. Es ist irgendwie öde. Nachhaltig. Wer will schon nachhaltig sein? Das ist fast schon spießig. Ja? Also um diesen Begriff auch zu drehen, raus aus diesem Verzichtsbild und rein in geiles Wachstumsbild, glaube ich, müssen wir uns vielleicht auch mit neuen Begrifflichkeiten da beschäftigen. Weil ich merke das bei den Buchungen, die ich jetzt bekomme. Ja? Man bucht mich ja immer, wenn man aktuelle Themen haben möchte. Und ich biete immer Nachhaltigkeit an. Und ich sage immer, boah, nee, das haben wir jetzt schon so lange gemacht. Können wir nicht über den Weltuntergang reden? Also jetzt so Krieg und Inflation und Gesellschaftszerbröseln. Das kann man aber auch als was Positives sehen. Wir können auch sagen, das ist schon meine These, die Nachhaltigkeitsbewegung hat gewonnen. Also es gibt kein Unternehmen, das nicht drüber reden kann. Man muss sich damit beschäftigen, man muss sich damit positionieren. Und wenn man sich dagegen positioniert, also sogar die fossilen Energiefirmen haben verstanden, dass das nichts mehr wird. Also ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass wir es geschafft haben. Wir sind durch, was die Themensetzung angeht. Aber jetzt müssen wir sie, verzeih mir den Ausdruck, auch sexy machen. Die muss jetzt auch Lust auf Nachhaltigkeit machen oder auf Ökologie. Und das geht halt mit Verzicht nicht. Und deswegen stehen wir momentan, glaube ich, genau an diesem Punkt, der schwierig ist, weil wir alle wissen, wir müssen es machen. Aber es hat gar keiner wirklich Lust drauf, weil man sagt so gern, oh, es gibt doch so viele andere Probleme. Ja.
Aber du sagst schon, es ist in der Gesellschaft angekommen.
Es ist durch. Ich würde sagen, es ist durch.
Es ist durch.
Sie haben gewonnen. Ja, das kann man auch mal sagen. Hätte ja auch sein können, dass die Fossil-Lobby gewinnt. Ja, aber ist es nicht passiert.
Okay, aber das ist ein guter Punkt, den heben wir gerne raus, strahlen wir direkt in unserer Headline ein. Nachhaltigkeit ist durch. Cooler Punkt, aber ich glaube, lass es uns sexy machen oder lass es konkreter machen, passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ihr bringt ja immer die Megatrend-Map raus, die ich immer übrigens sehr, sehr gern studiere, mich manchmal auch verliere. Sind da viele Dinge, die man rauslesen kann. Da steht ja der Begriff Nachhaltigkeit nicht drin, ne? Sondern sozusagen schon sehr konkrete Themen. So, welche würdest du denn sozusagen davon hervorheben, die sich besonders verändern werden zukünftig in der Zukunft zum Thema Richtung nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft?
Ja, man muss halt leider sagen, dass die guten alten Megatrends nicht mehr funktionieren. Die sind jetzt ausgelaufen. Also lange haben sie ja funktioniert, weil sie ja darauf basieren, dass es einfach immer Wachstum gibt, dass es immer in eine Richtung weiterläuft. Linearität, ja, bei Digitalisierung, bei Nachhaltigkeit, bei Globalisierung und so weiter. Da haben wir gedacht, das läuft linear weiter. 40, 50 Jahre lang waren sie unglaublich gut, die Welt zu ordnen. Jetzt funktionieren sie nicht mehr. Jetzt brauchen wir neue Konzepte dafür. Und wir haben eben jetzt neue Modelle dafür entwickelt und eben die nächste Evolutionsstufe der Megatrends geschaffen, wenn man so möchte. Und da ist einer der großen sechs, wir nennen es jetzt Transformationen, weil wir merken ja alle, wir sind ja gerade in so einem transformatorischen Zeitalter. Wir merken ja, das Neue ist noch nicht da, aber das Alte ist irgendwie noch nicht ganz weg. Wir sind so gefangen zwischen Industriezeitalter, gerade in Deutschland, und fossilem Zeitalter vor allem und natürlich dann dem neuen Zeitalter, das ich nenne es mal human-digitale Zeitalter. Und da arbeiten wir gerade mit der Transformation der Ecological Transition. Die nächsten 20 Jahre werden Übergang sein. Ja, da wird man noch immer wissen, wie Diesel riecht, aber gleichzeitig wird er langsam abgeschafft werden. Ich glaube, das ist die spannende Entwicklung momentan, weil in so einer Zeit wie jetzt ist natürlich unglaublich viel Gestaltungsspielraum. Weil die alten Hierarchien und Bürokratien, die starren Muster, die uns immer gehalten haben, gerade was Innovation auch angeht, die können mit der Situation nicht mehr umgehen. Jetzt entsteht eben so ein Moment, ja, manche Leute nennen es kreative Zerstörung, aber es ist schon momentan ein Prozess, wo sehr viel auf einmal möglich auch wird. Weil man sieht, mit dem Alten geht's nimmer, das Neue ist noch nicht da. Und meine These, mit der ich momentan arbeite, weswegen auch die Megatrends nicht mehr funktionieren, ist eigentlich eine unglaublich positive. Wir als Menschheit bewegen uns gerade von einem Zeitalter ins nächste. Ja, ich habe mir immer gewünscht, das habe ich immer meinem Vater gesagt, mögen wir doch in spannenden Zeiten leben. Ja, und als Covid gekommen ist, hat mein Vater gesagt, der Wunsch, der wurde jetzt, glaube ich, bestätigt. Ja. Und jetzt sehen wir aber, dass jetzt genau dieser Punkt ist, wo das Industriezeitalter dem Ende zuläuft und das Neue beginnt. Und das finde ich eigentlich unglaublich spannend. Das könnte man ja auch mal als Framing nehmen für die Gesellschaft. Nicht der Untergang kommt, sondern was Neues bricht an. Und was machen wir damit? Und dafür funktionieren eben die guten alten Megatrends nicht mehr. Aber der ökologische Übergang, der ist doch, glaube ich, allen klar. 1930 hat schon mal ein Scheich gesagt, die Steinzeit endete nicht, weil ihnen die Steine ausgegangen sind und das Ölzeitalter, das fossile Zeitalter wird auch nicht enden, weil uns das Öl ausgeht. Und da hatte der gute Herr Scheich recht mit. Ja, also ich erinnere mich, als ich jung war, ich bin jetzt 30, muss man sagen, da war alle drei Jahre oder so auf dem Spiegelcover, dass die Welt untergehen wird, weil uns das Erdöl ausgehen wird, weil uns die fossilen Brennstoffe ausgehen werden. Da wird es Krieg geben, Weltuntergang und alles drum und dran. Scheint es ja auch nicht bewahrheitet zu haben. Ja, also damit will ich auch nur sagen, calm down, das Neue kommt garantiert. Und ich glaube, wenn wir in 20 Jahren auf die Jetztzeit zurückschauen, wenn wir uns denken, das war schon ätzend. Ja? Also es gibt so manche Krisen, die vergisst man auch wieder. Die hier glaube ich nicht. Aber wir werden sagen, es war notwendig. Diese Konflikte, die wir überall spüren gerade im Ökologischen, das war schon notwendig.
Mhm. Aber 20 Jahre Übergang, dann 20 Jahre Transformation, Unsicherheit, ist ja nicht jeder Fan davon. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich hätte gern so klare Leitplanken. Denen geht dann vielleicht schnell der Optimismus verloren. Also deswegen die Frage, also du strahlst den absoluten Optimismus aus, dich reizt diese Transformation, ehrlicherweise mich auch. Mhm. Aber wie bekommen wir denn das hin, dass in der Breite, also es ist ja am Ende ja doch ein Trend, du nennst es jetzt nicht mehr Megatrend, aber es ist ja ein Trend letztendlich der Veränderung. Wie bekommen wir das hin, dass der Trend auch bestehen bleibt und nicht wieder in alte Muster zurückgefallen werden, was ich zumindest manchmal aktuell wahrnehme, ne? So Elektroautos hat zumindest gerade eine Pause eingelegt.
Ja, nur weil die Deutschen es kurz vergurkt haben, heißt nicht, dass Elektroautos eine Pause einlegen. Das sollte man vielleicht nochmal kurz sagen. Ja. Also es wird schon relativ klar, wo da die Reise hingeht. Also ich glaube, wenn man schauen will, dass man mehr Leute mitnimmt, und das, darum geht es ja am Ende. Ich meine, ich finde es auch immer so ein bisschen paternalistisch zu sagen, ja, wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind und wir müssen sie mitnehmen. So eine gewisse Überheblichkeit hat das schon auch irgendwie, das kommt ja immer ganz oft aus der Politik. Aber laufen wir mal damit. Dann würde ich sagen, momentan hat die Nachhaltigkeitsbewegung nicht ein, ja, fundamentales Problem, sondern ein Marketingproblem. Ganz hart. Die Werte, mit denen oder die Begriffe, mit denen der Begriff Nachhaltigkeit oder Ökologie assoziiert wird, sind so Mangel, Mühe, Verzicht, Schuld, vor allem Schuld. Ne? Also man hat ja irgendwie so eine Selbstschuld als Mensch und dann immer so die Nachassoziation, der Mensch ist ein Virus auf dem Planeten und wenn wir ihn endlich loswerden, dann hätten wir gar keine Klimakrise, ja? Weil der Mensch nicht da wäre. Das muss man drehen, und zwar radikal. Das muss man genau in die andere Richtung hinbekommen. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass dann Diskurse über neue Technologien so oft abgewürgt werden. Ja, also wenn das Abbild der Zukunft ist, des ökologischen Übergangs, im besten Fall geht die Welt nicht unter. Ja, warum soll ich denn da mitmachen? Das ist so eine niedrige Ziellatte irgendwie. Ja. Also ich finde, man muss da eher mit großen Visionen und auch mit technologischem Optimismus rangehen. Und da sind wir Deutschen natürlich auch sehr schlecht drin. Ja, weil wir sind halt so unglaublich gut in fossiler Industrialisierung gewesen. Ja, also ich meine, die Industrie in Deutschland wurde zweimal völlig zerstört. Man hat sie wieder völlig aufgebaut, ist wieder ganz an die Spitze der Weltwirtschaft gekommen. Das heißt, wir haben diesen Instinkt, immer zurückzulaufen zu dem, was wir so gut konnten. Und dann noch zusätzlich diese Selbsterzählung, ach, das mit Digitalisierung können wir ja gar nicht. Ja, so Faxmaschine und so weiter. Dass das Neue dann wirklich bedrohlich ist für uns. Und das ist ein Fehler und das ist auch eine Illusion. Wir haben so viel Vorsprung uns erarbeitet und erkauft. Wir haben genug Ingenieure und auch genug Techniker und auch genug IT-Leute irgendwann mal. Das kriegen wir schon hin. Ja, also die Zukunft so als Bedrohung zu sehen der Wirtschaft in Deutschland, das ist ja momentan so der Fall. Und das nervt mich unglaublich. Das müssen wir drehen, weil sonst kriegen die Leute nicht mit.
Ja, ja. Dann sind wahrscheinlich meine Frage die nächste ziemlich deutsch sozusagen, weil so, ich habe mit eurer Familie, die ja nun sehr berühmt ist, über die Zukunftsforschung, nicht nur du, sondern auch Papa, ne, und Bruder, habe ich über die Corona-Krise kennengelernt, ne? Also zu der Phase damals. Und ich sage mal so, ihr habt ja auch einige Learnings aus der Corona-Krise mitgenommen. Welche würdest du Richtung Nachhaltigkeit sehen?
Also, dass manchmal Entschleunigung nicht immer nur Verzicht ist. Das ist, glaube ich, die Sache, die sehr viele Leute gelernt haben. Und es gibt also eine ganz fiese Umfrage in Deutschland, da hat man gefragt, und vermisst du die Lockdowns schon? Und über 30% sagen schon ja. Und ich habe mir jetzt neulich gedacht, okay, also es gibt irgendwo dieses Bedürfnis nach dieser Entschleunigung, das wissen wir alle. Und ich habe aber auch gemerkt, dass sehr viele Industrien dauernd streiken. Ich habe mir gedacht, warum legt man nicht all diese Streikwochen zusammen auf eine Woche und das machen wir dann so als Kulturform, als Lockdown-Woche, wo wir einfach mal diese Entschleunigung wieder genießen. Ja. Man hat gemerkt, die Leute fanden das schon gar nicht so schlecht, auch ein bisschen weniger zu konsumieren, weniger unterwegs zu sein. Im Netz waren wir vielleicht ein bisschen zu viel unterwegs, aber ich glaube, ganz wichtig ist, wenn wir diesen Übergang schaffen wollen, ja, weil das klang vielleicht vorhin auch ein bisschen so von mir, als wäre ich da so sehr technologieutopisch. Das Schöne an der Corona-Krise war für mich, dass wir uns vorgerechnet haben, wie man mit einer modernen Krise eigentlich umgeht. Nämlich nicht das eine oder das andere Lager, also im Kontext von Nachhaltigkeit wäre das entweder technologische Innovation oder völlige Reduktion von allem Möglichen, sondern dass eine Mischung aus beidem ist. Soziale Intelligenz, Kulturform, Verhaltensveränderung, um sich Zeit zu kaufen für technologische Innovation. Im Kontext einer Pandemie ist das dann eine Impfung, ist das eine gesundheitliche Technologie und im Kontext von der ökologischen Krise ist das natürlich Technologie, die uns hilft, entweder CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszukriegen, bis wir genug Bäume gepflanzt haben, bis wir genug unsere Mobilitätsmittel umgestellt haben. Bis dahin müssen wir unser Verhalten ein bisschen verändern, aber immer mit diesem Ziel. Und das ist der Unterschied, weil alle Diskurse heutzutage so binär sind. Man ist immer in dem einen Lager oder in dem anderen. Geht diese, und ich merke das ja auch selber, wenn ich versuche, solche, sagen wir mal, leicht ambivalenten Thesen herauszustellen, differenzierte Thesen, die ziehen nicht. Das ist nicht so gut, wie sowas vollgespitzt ist. Fridays für Hubraum kriegt da mehr Aufmerksamkeit, wenn man so möchte, ja. Und Fridays for Future und die letzte Generation. Also wir haben uns vorgerechnet, auch wie kooperativ und solidarisch wir sein können. Ja, und das ist ja auch ein Teil davon. Wir sind kooperative Wesen, das ist, was wir gut können. Also ich würde sagen, das war schon wirklich Augenöffnen. Und das Problem, was wir natürlich auch gesehen haben, wenn solche Krisen zu lange anhalten, dann wird es schwierig, ja, wenn wir es in die Länge ziehen. Ich meine, ich weiß, die Leute sind immer sehr zynisch deswegen, aber wenn man mal an diese initiale Solidarität am Anfang, beim ersten Lockdown denkt, das war schon beeindruckend. Das war schon wirklich beeindruckend. Also sieht man, was auch an empathischem, humanen, kooperativen Potenzialen uns schlummert. Und wenn wir nur 10% davon für das Thema Klima wecken können, dann haben wir es, glaube ich, schon geschafft.
Ja, ich denke gerade, ich versuche gerade sozusagen aus meinem Leben auszudenken. Ich kann mich erinnern, ich bin vor Corona 60 Mal im Jahr nach Frankfurt geflogen. heute wirklich nicht einmal. Ich vermisse es nicht. Es ist kein Verzicht gewesen, der mir tut. Ne? Im Gegenteil, ist vieles Gutes daraus entstanden.
60 Mal im Jahr.
60 Mal im Jahr, ja. Und da war ich wahrscheinlich noch wenige Flieger. Da gibt es andere, die deutlich andere Flugrouten.
Ich möchte über meine Klimabilanz beim Fliegen nicht sprechen.
Ja, lassen wir heute auch aus. Aber Danke. Wir nehmen noch mal ein anderes schönes Thema. Wir sind ja unterschiedliche Generationen.
Kaum.
Ja, danke schön. So, ich bin der Generation X, habe ich letztens von dir gelernt, so die Verlorene. Ne? Wir werden hier selten erwähnt in irgendwelchen Themen. Ist denn so das Thema Nachhaltigkeit und über Generation sprecht ihr ja sehr viel. Ist es ein Generationsthema? Würdest du sagen, es ist ein Generationsthema oder gibt es da gar nicht so große Unterschiede?
Ist so konnotiert, gell? Weil Fridays for Future so eine junge Bewegung war. Mhm. Aber wenn man ein bisschen genauer nachschaut, das wurde nämlich auch erhoben, wie die Altersverteilung bei den Protesten war. Also wir sprechen jetzt von den großen Protesten. Vor ein paar Jahren hat man gesehen, am Anfang waren es die Jungen, aber dann hat sich das immer weiter angeglichen. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Anekdote aus Österreich, wo ich ja auch sehr viel Zeit verbringe. Da hat man ja ein ganzes Atomkraftwerk fertig gebaut und nie in Betrieb genommen, weil es eben Proteste gab. Und es war genauso. Zuerst haben sich die jungen Hippies dran festgekettet, aber funktioniert hat der Protest im Ende nur, wenn man so möchte. Weil im Ende dann, das war natürlich auch nach Tschernobyl, da war natürlich die Lage auch noch ein bisschen andere, auch aufgeheizter, dass dann die Omis mit großen Schildern diese Zukunft nicht für unsere Kinder rumgelaufen sind. Und dann hat es erst politisch gegriffen und dann hat es funktioniert und dann wurde es nicht in Betrieb genommen. Die Diskussion um Atomkraftwerke, die tue ich mir jetzt wirklich nicht an. Ich will damit nur sagen, so funktioniert generationsübergreifender Protest. Und das war, ist beim Thema Klima eigentlich auch so. Natürlich gibt es ein paar, also... Es gibt aber genauso auch ein Drittel der jungen Männer momentan, meiner Generation, denen das völlig egal ist und die am liebsten irgendwie einen Verbrenner Lamborghini mit 26 Liter pro 100 hätten. Ja, das gibt's genauso. Also ich glaube, das ist eigentlich ein generationsfreieres Thema, als wir das assoziativ haben. Ja, und ich halte es auch für gefährlich, das immer in so eine Ecke zu drängen, wo man sagt, das wollen nur die Jungen. Also ich finde nicht so viele Generation Xler, vielleicht von denen noch, wenn eine Generation, dann von ihnen, die sagen, es ist mir eigentlich egal, soll die Erde abfackeln und die nächsten Generationen sollen in der Wüste leben. Das gibt's eigentlich nicht. Ja. Tief in uns ist evolutionär schon auch drin, dass es unsere Aufgabe ist, die Welt für die nächsten Generationen zu verbessern. Was ist denn der Sinn von Zivilisation, wenn nicht das? Ja? Also darauf müssen wir uns vielleicht mal wieder zurückberufen. Aber grundsätzlich ist das ein Scheinkonflikt zwischen den Generationen. Beim Thema Arbeit, das ist ja auch ein Thema, auf das ich spezialisiert bin, da ist der Generationskonflikt wirklich echt, okay? Aber beim Thema Klima ist das eine Scheindiskussion.
Ja. Aber Arbeit ist eine gute Überleitung. Mhm. Du hast ja diverse Bücher geschrieben, eins unter anderem Sinnmaximierung, wie wir in Zukunft arbeiten. Sinn könnte ja beim Thema Nachhaltigkeit, ne, für den, was ich sozusagen wie meine Arbeit mache, vielleicht ja auch eine Sinnhaftigkeit geben. Gibt es da von dir Botschaften, Empfehlungen für Arbeitgeber?
Also momentan ist es ja so, dass die Jungen ein rares Gut sind und das nervt ja sehr, sehr viele Arbeitgeber. Ja, unglaublich nervt es sie, davon profitiere auch ich sehr. Ich finde es immer so schön, wenn man das sich bildlich vor Augen führt, ist es eigentlich so, dass jetzt die jungen Leute aus dem Bewerbungsgespräch rausgehen und sich umdrehen und sagen, ihr seid in der engeren Auswahl, ja, zum Arbeitgeber. Das war ja früher völlig undenkbar. Und jetzt sollte man wirklich darauf achten, wenn man diese jungen Talente möchte, ja, dann muss man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit genauso auseinandersetzen. Ja. Also eine Arbeit zu machen, deren Sinn nicht im Klima liegt oder zumindest teils darin, der sich nicht damit beschäftigt, das ist Blödsinn. Ja. Und aus einem ganz pragmatischen Grund. Nach den Fridays for Future-Protesten sind die jungen Leute, die haben den Universitäten und den Lehrgängen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, die Türen eingetreten. Ja. Das sind aber verdammt viele junge Leute mit dieser Ausbildung. Ja, wenn man jetzt junge Leute braucht, sollte man sich möglichst schnell da den Match suchen. Ja. Und also wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, weil mit Geld kriegt man sie nicht mehr so sehr. Ja, also immer weniger. Zwischen einem Job, wo ich sage, ich nehme auch 10% weniger Gehalt, tue was Gutes für die Umwelt. Weiß ich, 10% mehr, aber keine Ahnung, baue jetzt eine neue Kohlenmine. Good luck, sage ich nur bei den Jungen. Ja, also das ist, wie sagt man so schön, ökologischen Sinn in seinem Unternehmen zu stiften oder zumindest eine ökologische Perspektive, das ist unumgänglich. Ja, das ist eigentlich, also wer das jetzt nicht macht, der wird es echt schwierig haben.
Ja. Jetzt wollen wir ja nicht nur so optimistisch in die Zukunft gucken.
Nicht
wir
nur,
wollen,
warum nicht?
Nicht nur heißt, sie soll auch eintreten. Das war der Ende des Satzes. So, das heißt, Frage an dich, wo denkst du, an welchen Stellschrauben sollten wir dringend arbeiten, dass das Zukunftsbild auch so eintritt? Sind dir welche über den Weg gelaufen, wo du sagst, da müsste ich mal einen Finger in die Wunde legen. Für eine positive Zukunft. Wir bleiben positiv. Also,
es ist ein totgeprügeltes Biest, vor allem in Deutschland. Aber das Thema Überbürokratisierung muss man schon angehen. Also das muss man einfach sagen. Wir haben natürlich durch die Industrialisierung eine Menge Bürokratien aufgebaut, die auch darauf basiert haben, dass alles immer sehr gleiche Abläufe hatte. Das ist ja, man denke an die Fabrik, ja, mit dem Fließband, natürlich, und so weiter. Und dieses Konzept haben wir ja auch am Ende auch in die Büros übertragen. Schichtbetrieb macht man ja auch in Büros, ja, man sitzt seine Zeit ab. Und da geht, glaube ich, einfach eine Menge Produktivitätspotenzial verloren, vor allem bei uns in Deutschland. Also ich will mich jetzt nicht da politisch irgendwie bekennen oder so, aber Bürokratieabbau, das muss jetzt einfach sein. Das passiert gerade eh von selbst. Ja. Durch, habe ich ja vorhin gesagt, starre Strukturen können in so einer Übergangs-, in so einer Omnikrisenphase wie jetzt, die funktionieren einfach nicht, das ist klar. Dann meine größte Empfehlung eigentlich momentan, das ist auch vielleicht ein Teil des positiven Zukunftsbildes, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Automatisierung künstlicher Intelligenz, das wird das Ding im Ende retten, ja. Und ich möchte jetzt aber nicht nochmal die ganze Fehlerschleife, die wir mit dem Internet gemacht haben, jetzt nochmal mit einer neuen Technologie machen. Das heißt, wir brauchen dringendstens, meines Erachtens, globale Digitalgesetze. Ja, also ich habe immer von einer digitalen NATO gesprochen. Das klingt zwar sehr dramatisch und gerade so etwas wie die NATO, sowas wird immer nur gegründet, nachdem es mal richtig schief geht. Und darauf habe ich eigentlich nicht so Lust. Ja. Aber das müssen wir auf jeden Fall machen, weil wir jagen, den Großteil unserer Probleme auf der Welt jagen wir momentan mit nationalstaatlichen Mechanismen. Aber es sind immer globale Probleme. Dann wundern wir uns immer, warum es am Ende nicht funktioniert. Und ich glaube, ich weiß, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber der Optimismus in sich selbst ist auch eine Garantie dafür, dass die Zukunft besser wird. Ja, weil die selbsterfüllende Prophezeiung, die ist ja nicht dahingesagt. Die ist nicht nur individualpsychologisch, sondern auch gruppenpsychologisch und gesellschaftlich bewiesen. Ja, man kann sich eine Zukunft so schlecht reden, dass sie dann auch wahrscheinlicher eintritt. Und das möchte ich unbedingt vermeiden. Ja, und es ist ja auch, also es gibt dieses wunderbare Wort im Englischen, Agency. Im Deutschen würde man das Selbstwirksamkeit, schätze ich mal, nennen. Mhm. Das ist etwas, das total flöten gegangen ist. Ja, man sieht es ja allein schon in den Klimadebatten, ja, also jetzt mal auf vielleicht auf nationaler Ebene bis runter zur individuellen. Es geht los mit dem Klima und dann sagt man sofort, ja, aber wir sind doch nur 1% der Schadstoffe in der Welt. Ja? Also man spricht sich die völlige Selbstwirksamkeit und die Außenwirksamkeit ab und sagt auch, ja, wir armes kleines Würstchen, wir können eh nichts machen. Also dagegen muss man gesellschaftlich sowie individuell, glaube ich, ankämpfen. Ja? Das ist ja der Vorteil durchs Netz. Sachen können schnell viral gehen, man kann schnell viele Leute erreichen. Das wieder den Leuten, die, wenn man so möchte, die Gegenwart und somit die Zukunft wieder gestalterisch in die Hand zu geben, das ist eigentlich, was wir jetzt hinkriegen müssen. Weil die Ausreden, also es kennt doch jeder die 5000 Gründe, warum alles so schwer und so schwierig ist. Langweilt das nicht mal irgendwann irgendjemanden? Mich langweilt es unglaublich.
Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Und das Lustige ist wirklich, bei der Selbstwirksamkeit werden immer geringe Prozentzahlen gesucht. Also Argumentationen in anderen Fällen werden immer die höchsten Sätze gesucht. Also, kommt mir sehr bekannt vor. Du hast ein weiteres Buch geschrieben, da hast du aufgerufen, für den Wandel sollten wir mehr rebellieren oder müssten rebellieren.
Magst du den Titel von dem Buch nicht vorlesen?
Doch, kann ich sagen, sind da hier nicht zensiert. Unsere fucking Zukunft.
Dankeschön, danke.
Sage ich dir sehr gern. So, jetzt bin ich ja Banker. Ich sehe jetzt hier gerade nicht wie so ein Rebell aus, ne, im Anzug. Keine Krawatte ist ja schon ein Megaschritt für einen Banker. Aber was meinst du denn mit dem Rebellieren für den Wandel?
Naja, es gibt ja diese große Verkennung zwischen dem Begriff Revolution, das vermeidet man ganz gerne, und Rebellion. Und Rebellionen versuchen innerhalb von bereits bestehenden Systemen Sachen zum Besseren zu verändern. Revolutionen versuchen das System über den Haufen zu schmeißen. Mhm. Wenn die Rebellion nicht gelingen, dann staut sich das auf, bis es zu einer Revolution gibt. Und man kann sich das so vorstellen, ja, nehmen wir mal Nachhaltigkeit, Fridays for Future, das war eine Rebellion. Die haben nicht gesagt, wir wollen den Kapitalismus beenden und, keine Ahnung, wollen die Demokratie wegschmeißen und sowas. Und die haben gesagt, hey, wir verstehen, wir sind in einer tollen Welt aufgewachsen, wir würden sie gerne noch erhalten und verbessern. Das war im Ende die Nachricht dahinter, Ausnahmen bestätigen die Regel. Hätte man das jetzt total totgeschlagen, hätte es nicht erlaubt, ja, dann hätten irgendwann Autos gebrannt. Ja, böse, böse Verbrenner. Ja, ist auch ein gutes Symbolbild dafür. Das ist dann die Revolution. Und das will ich vermeiden. Deswegen setze ich mich für Rebellionen ein, sodass es nicht zur Revolution kommt. Weil ich liebe die Moderne. Wir haben eine tolle Welt geschaffen. Ja. Kann ich auch sagen, deine Generation, auch die Boomer, habt schon ordentlich was geleistet. Ja. Also das vielleicht auch noch zum Thema vorhin, was man machen kann für eine bessere Zukunft. Man sollte die Alten auch mal ein bisschen loben. Ja, das ist auch ganz hilfreich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil sie das ganze Geld und die ganze Macht haben, aber sondern weil die auch wirklich viel geleistet haben. Und jede Generation hat auch ein Recht auf seine Rebellion. Und das ist wichtig. Also Rebellion zulassen, um Revolutionen zu vermeiden. Das ist die eigentliche Formel dahinter. Mhm.
Okay, auf das Thema Geld und Generation gehe ich jetzt nicht weiter ein, lasse ich so im Raum stehen.
Gönn dir.
Ja. Was mich noch interessiert, ist am Ende ist ja natürlich das Beste, wir nehmen möglichst viele Menschen mit. Ne? Mhm. So, dann ist die Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit in Summe deutlich größer. Was denkst du, wie kriegt man dieses Verantwortungsbewusstsein, egal bei welcher Generation, noch mehr geweckt? Weil am Ende, ich glaube, ich bin da bei dir, die meisten wollen. Mhm. Aber tun sind dann deutlich geringere Prozentsätze. Wie kriegt man die Menschen so in Bewegung?
Da gibt es eine sehr, sehr schöne Formel für. Das ist die 3,5%-Regel. Man muss, das kommt aus der Trendforschung, nur 3,5% einer Gesellschaft müssen eine neue Trendform vorleben, ja, dass sie besser ist, ja, dass sie einen Vorteil bietet, dass sie mehrheitsfähig wird. Ja? Weil wenn man sagt, oh, es müssen über 50% der Menschen müssen das machen und ich bin nur ein Mensch, wie soll das jemals gehen? 3,5%, das ist machbar. Nur durchs Netz, ja, also sich einer Bewegung anzuschließen, das geht dann schon relativ schnell. Ja. Das heißt, also wenn man so möchte, die Zahlen sind auf der Seite des Individuums heutzutage. Das ist das eine, was das Netz wunderbar kann. Und das sehe ich auch und ich merke auch, wie das funktioniert in Räumen. Ja, wenn man das Leuten sagt, hey, ihr könnt so viel bewegen wie noch nie. Ich weiß, das klingt sehr pathetisch. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht ins Motivationsrednerische abdrifte. Ja, aber das sind ja meine großen Konkurrenten. Ja. Aber in Realität ist es so. Ja, und das ist auch wissenschaftlich, soziologisch bewiesen. Und deswegen, das ist ein Punkt. Und ich glaube, der andere ist, es ist einfach eine Kulturtechnik, die man auch mal lernen muss. Weil was uns ganz oft blockiert, ist ja die Angst. Es ist irgendwie, es geht nicht mehr, es wird alles immer schlimmer, ich mache die Augen zu. Und da ist meine Empfehlung, 2 Wochen lang keine Nachrichten, kein Social Media. Und sich dann, nach einer Woche kann man sich schon mal fragen, geht es mir gerade wirklich so schlecht? Ist gerade alles so schlecht? Mhm. Und 99% der Leute werden draufkommen, es ist gar nicht so schlecht. Ja, also es ist schon eine Krisenzeit. Aber wir machen die Krise zu einer immer größeren Krise, indem wir immer darüber sprechen, dass es eine Krise gibt, anstatt dass wir irgendwann, und da kommt jetzt der wütende Optimismus, verdammt nochmal über Lösungen sprechen. Ja, also das muss ich noch einmal ganz kurz loswerden, es tut mir leid. Momentan nervt es mich so sehr, dass der Medienzyklus und der Medienzirkus so schnell geworden ist, dass die Zukunft eigentlich nicht mehr relevant ist. Ich merke das ja. Also das ist ja mein Metier. Die ferne Zukunft, politisch und so wie eben dann auch medial, ist völlig uninteressant geworden. Und das frustriert mich. Unglaublich. Die Welt ist beschleunigter geworden, die Schlagzeilen sind beschleunigter geworden. Politiker machen sich Sorgen um die Schlagzeile von morgen, aber nicht mehr die Zukunft einer Generation. Ja, oder aller Generationen. Das frustriert mich wirklich unglaublich. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in der medial-digitalen Korrekturschleife. Wir sehen gerade, wie die Überhitzung im Netz und die Spaltung, die dort entstanden ist, wirklich auch zu Konsequenzen in der Realität führen. Und deswegen, ich bin da, wie gesagt, immer so optimistisch, dass wir das jetzt auch verändern werden.
Ja. Dann hole ich dich mal richtig wieder in die optimistische Ecke. Ne? Also, ich muss leider auf die Zeit achten. Ich würde ja gern, wie du weißt, immer viel, viel länger mit dir plaudern. Aber eine Frage sozusagen, wo wir in die Zukunft gucken, in die jüngere Zukunft. Ich sag mal so, lass uns mal in 20, 30 Jahren gucken.
Kinderkram, mach
mal. Für dich ist das super, bei mir wird es dann schon schwierig. Ich hoffe, das erleben wir alles noch. Aber wie sieht das Bild für dich aus, von der positiven Zukunft in dem Zeitraum?
Also, sagen wir mal, in 20 Jahren, ja, weil ich beforsche jetzt gerade sehr intensiv die Generation Alpha, also das ist die nächste, ja, die jüngste jetzt. Ältestes Mitglied ist 14 Jahre alt, Median ist so 6-7. Das sind die 2040 erwachsen werden. Ja, die werden dann politisch, gesellschaftlich, auch im Arbeitsmarkt aktiv werden. Und ich stelle mir gerade die Frage, in welche Welt werden die hineingeboren werden? Die werden, davon bin ich ziemlich überzeugt, so den Geruch von Benzin und Diesel, den werden sie noch aus ihrer Kindheit kennen. Und so ein paar Tankstellen werden noch aussehen wie Tankstellen, aber nicht mehr richtig. Das werden dann schon Mobilitätszentren, Ladezentren sein. Sie werden in den Arbeitsmarkt hineinrutschen, wo viele der Jobs, die sie wählen werden, nicht mehr die sind, die es heutzutage gibt. Ja, also gerade die Berufe, die viele Redundanzen haben. Ja, also mir kann niemand sagen, dass im Jahr 2045 noch unglaublich schlecht bezahlte Menschen irgendwo irgendwelche Lagerhallen befüllen. Das können Maschinen besser. Ja, genau dasselbe wie Produktion, Industrie. Deswegen bin ich auch so optimistisch für Deutschland. Wir produzieren viel Zeug. Industrieproduktion lässt sich am allerbesten automatisieren durch KI. Heißt, da wird sich auch einiges tun und das wird bedeuten, die werden mehr Zeit eben für die humanen Berufe haben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Nachricht. Also auf Arbeit und eben Klima bin ich da sehr, sehr optimistisch eigentlich für die nächste Generation. Und die werden eben in den Anfang des nächsten Wachstumszeitalters hineinwachsen. Weil es gibt die Zukunft ist nie die direkte lineare Fortschreibung der Vergangenheit, aber es gibt Reime. Es reimt sich doch sehr oft. Wir arbeiten gerade viel mit Historikern zusammen, um das herauszufinden. Und ich will nicht sagen, dass es immer so kommt, aber es gibt ganz oft eine Pandemie, einen Krieg und dann eine Wachstumsphase. Die goldenen 20er nach der spanischen Grippe, die Renaissance nach der schwarzen Pest. Ich will nur sagen, es gibt auch Gründe und Muster, die man erkennen kann, die wirklich einem auch zum aktiven und nicht nur zum wütenden Optimismus verleiten sollten.
Super.
Das war ein guter Finish,
das
oder?
Das war das perfekte Finish, als wenn wir es abgesprochen hätten. Die Zukunft sieht positiv aus, will ich an der Stelle nochmal festhalten. Und dein Optimismus ist definitiv ansteckend, wie auch immer man das Wort davor bezeichnet. Ja, wie üblich in unserer Runde gibt es noch eine finale Runde, liebe Tristan. Mhm. Die 5x5 Fragen, die bitte ich dich einfach kurz zu beantworten oder die Sätze zu vervollständigen. Ich, Tristan Hawks, stehe persönlich für
eine gute und schöne und wütende Zukunft.
Nachhaltigkeit heißt für mich
immer mehr, immer besser, immer schöner, immer grüner.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat nicht
mehr so viel fliegen, wenn ich könnte.
Ja. Folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt, Enrico.
Hast du mich schon gefragt, wie alt ich bin? Das weißt du schon, gell?
Ich weiß es.
Gut, dann verraten wir es. Ich bin 30.
Ja, mit 30 diesen Optimismus, der sollte ansteckend sein.
Der muss ja noch lange halten.
Ja, der muss auch noch lange halten, genau so ist es. Sehr schön. Lieber Tristan, also ich hätte gerne noch ein bisschen länger mit dir geplaudert, aber die Zeit ist rum. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine zweite Session. Also liebe Follower, ganz viel Votings und dann kriegen wir vielleicht Tristan überzeugt. Herzlichen Dank an dich für das tolle Gespräch, für das motivierende Gespräch, für ein positives Zukunftsbild und allen Zuhörern. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zu 5 nach 12. Dankeschön.
Ich habe zu danken.